Ich freue mich, dass ich wieder hier sein darf bei Ihnen. Vielen Dank für die Einladung, für die Verbundenheit über all die Jahre. Und wir leben ja in einer sehr bewegten Zeit mit gewaltigen Umbrüchen, die wir erlebt haben, in denen wir stehen, deren Ausmaß wir möglicherweise noch gar nicht richtig realisieren. Und jetzt sind zwei Dinge ganz wichtig. Das erste, es entspricht genau Gottes Willen und Gottes Plan, dass er uns in diese Zeit gestellt hat und in keine andere. Und es geht darum, dass wir heute zu seiner Ehre leben, der uns fest in seinen Händen hält und der einen Plan für unser Leben hat. Und dann das zweite, was so wichtig ist, wir müssen uns wieder ganz neu mit dem beschäftigen, was vor uns liegt. Und wenn wir zu Jesus gehören, dann dürfen wir wissen, dass das Beste nie hinter uns liegt und das Schönste nie hinter uns liegt, sondern dass das Schönste immer noch vor uns liegt. Und das ist nicht eine virtuelle Traumblase oder ein vergeistlichtes Luftschloss, das ist Realität. So wie sich einige von Ihnen schon auf das Mittagessen freuen, ich hoffe, dass Sie trotzdem noch aufpassen, aber auf das Mittagessen freuen, das ist dann Realität heute, wenn es die Zeit da ist. Genauso ist das Realität, was auf die wartet, die zu Jesus gehören. Und ob das jetzt eine bewegte Zeit ist, ob das schwere Lebensführungen sind, und da denkt man manchmal so wehmütig zurück, wie war das noch damals, wo so vieles unbeschwerter war, wo ich vielleicht noch viel mehr Kraft hatte, wo die Zeit noch anders war. Wir müssen uns ganz bewusst vor Augen halten, das Schönste liegt nie hinter uns, sondern das Schönste liegt vor uns. Und dieses Thema hat viele Aspekte, ich kann heute nur einen herausgreifen. Die Bibel spricht von dem himmlischen Erbe, das auf uns wartet. Und die Bibel spricht davon, dass wir Jesus sehen werden. Und da denken wir viel zu klein davon. Das wird alles sprengen, was wir uns heute einmal vorstellen, wenn wir ihn sehen, wenn wir mit ihm sichtbar vereint sind. Die Bibel spricht davon, dass wir denselben Auferstehungsleib bekommen, den unser Herr hatte, der nicht mehr anfällig ist für die Vergänglichkeit, der ganz anders ist, aber ein ganz realer Leib, frei von allem Schmerz, von allem Leid, frei von allen Anfechtungen durch die Sünde. Die Bibel spricht davon, dass wir mit Christus wiederkommen werden, wenn wir zu ihm gehören und dass er sein messianisches Reich auf dieser Erde aufrichtet und die Seinen mit ihm regieren. Und die Bibel spricht von der Neuschöpfung, die noch einmal alles übersteigt. Und das ist jetzt das Thema für heute Morgen. Sie haben den Text gehört, Offenbarung 1, Vers 1 bis 7 und Sie sehen hier diese Grafik. Und ich möchte das nur, damit wir genau wissen, um was es geht in diesem Text. Wir haben hier das Kreuz als Anhaltepunkt und dann kommt das Zeitalter der Gemeinde Jesu, die Entrückung der Gemeinde Jesu, der Richterstuhl Christi und dann die sichtbare Wiederkunft Jesu und das tausendjährige Reich auf dieser Erde. Und jetzt unser Text, Offenbarung 21, er spricht von dem letzten grünen großen Teil, den Sie hier sehen, auf der einen Seite und dem schwarzen Teil auf der anderen Seite, nach dem tausendjährigen Reich, nachdem diese erste Schöpfung vergangen ist. Es geht um den neuen Himmel und die neue Erde, die Gott einmal schaffen wird. Und ich sage nochmal, das ist eine Realität, die auf uns zukommt, genauso wie Sie nachher beim Mittagessen sitzen werden. Nur noch viel größer und ganz anders natürlich. Und ich möchte mit einem Erlebnis einsteigen zu diesem Text aus meiner Teenagerzeit. Ich bin ja auf dem Missionsberg in Bad Liebenzell aufgewachsen und damals hat das Seminar und die Bibelschule der Liebenzeller Mission eine Schallplatte produziert. Für die Jungen klingt das so ähnlich wie vor der Sinnflut, eine Schallplatte damals. Aber das war was ganz Besonderes. Da gab es keine CDs, da gab es keine YouTube-Clips oder sonst irgendetwas, sondern eine Schallplatte mit verschiedenen Chören. Gemischter Chor gab es, Schwesternchor gab es, Brüderchor gab es. Gut, ich gehörte ja nicht zum Seminar, aber ich war mit im Posaunenchor. Und jetzt sollte eine Schallplatte produziert werden, ganz besonders. Und natürlich habe ich mir gesagt, da musst du unbedingt dabei sein. Das darf dir auf keinen Fall durchrutschen. Der Aufnahmetermin war unter der Woche und das Gute war, der Aufnahmetermin lag nach meinem Schulabschluss damals. Und ich wusste, da hast du Zeit, da kannst du mit dabei sein, auch wenn es unter der Woche ist. Aber Sie wissen, was das so ist, wenn der Schulabschluss vorbei ist, dann ist man mit vielen Dingen beschäftigt, mit denen man sich sonst nicht so beschäftigt hat. Und vor allem hat man auch viel mehr Zeit für viele Nebensächlichkeiten. Und dann ist mir doch tatsächlich das passiert. Ich hatte so viel Zeit für anderes, dass ich diesen Aufnahmetermin nicht verschlafen, aber vergessen hatte. Und als es vorbei war, ist mir wieder eingefallen, heute Mittag war der Aufnahmetermin. Und ich war mit völligen Nebensächlichkeiten beschäftigt gewesen. Und das hat mich geärgert. Ich war damals 17, da sollte man normal noch nicht so vergesslich sein. Und habe mir gesagt, wie kann dir sowas passieren? So ein Ereignis, wo du dabei sein wolltest. Und du hast es völlig vergessen durch Nebensächlichkeiten. Nun, vielleicht sind die Aufnahmen auch besser geworden, weil ich damals nicht dabei war. Ich kann das nicht genau beurteilen. Aber Sie wissen, um was es mir geht. Und jetzt haben wir diesen Bibeltext gehört aus Offenbarung 21, Vers 1 bis 7, der von der Neuschöpfung Gottes spricht, von der Heilsvollendung, von der Zeit, in der Gott einmal mit allem zu seinem Ziel gekommen ist. Und ich sage nochmal, es geht um eine zukünftige Wirklichkeit, die uns hier entfaltet wird und die alles sprengt, was wir uns heute vorstellen und ausmalen können. Und diese zukünftige Wirklichkeit, die auf alle warten, die zu Jesus gehören, die ist allein in Gottes Handeln begründet. Die Neuschöpfung Gottes, von der dieser Bibeltext spricht. Und wir haben in der heutigen Zeit insgesamt, ich sage jetzt insgesamt unter den Evangelikalen, nur noch so wenig, dass von dieser zukünftigen Wirklichkeit gesprochen wird. Von dem Schönsten, das immer noch vor uns liegt. Und das hängt mit diesem Wohlstand zusammen. Das hängt damit zusammen, dass wir mit so viel anderem beschäftigt sind, wie ich damals in der Zeit nach meinem Schulabschluss, dass ich das vergessen habe, was eigentlich das Ziel war, wo ich dabei sein wollte. Und unter den Aposteln und in den ersten Gemeinden, da war diese Erwartung noch sehr lebendig und gegenwärtig gewesen. 2. Petrus 3, Vers 13. Und da sagt Petrus, wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Und John MacArthur macht darauf aufmerksam, dass hier eine Lebenshaltung zum Ausdruck kommt. Wir erwarten nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde. Und darauf waren die Jesusleute damals ausgerichtet. Nicht nur mit einem gelegentlichen Erwähnen dieser Wirklichkeit, sondern durch eine entsprechende Lebenshaltung und Erwartung, die damit verbunden ist. Und da stellt die Frage, wie sieht das bei uns heute aus? Und geht es uns nicht oft so, wie wir damals in dieser erwähnten Begebenheit? Wir sind von so viel anderem in Beschlag genommen und wir wissen einiges über die Herrlichkeit, die kommen soll. Ab und zu beschäftigen wir uns vielleicht auch damit. Aber wir sind so in Beschlag genommen, dass wir es so oft vergessen und dass es keine echte Erwartung mehr ist. Und ich sage nochmal, das hängt mit unserem Wohlstand zusammen, das hängt mit dem Frieden über die Jahrzehnte zusammen, für den wir dankbar sind, auch die Glaubensfreiheit. Aber die Gefahr, dass wir dieses Ziel aus den Augen verlieren. Und jetzt haben wir in den letzten Jahren erlebt, wie vieles, was für uns selbstverständlich war, Risse bekommen hat. Corona-Krise, dann kam der Ukraine-Krieg obendrauf mit seinen unabsehbaren Langzeitfolgen. Wir wissen von einer möglichen Energiekrise mit oder ohne Krieg. Experten haben das schon lange vorausgesagt. Wir wissen von einer möglichen Wirtschaftskrise. Vieles, was für uns so selbstverständlich war über die Jahre, bekommt plötzlich sichtbare Risse und wird bis in die Fundamente erschüttert. Und ist es unsere Sehnsucht, dass alles wieder einmal wird, wie es vielleicht vor 5 Jahren war oder vor 10 Jahren war, und wir wieder in diesen Modus zurückkommen, vor der Corona-Krise, vor dem Ukraine-Krieg, vor diesen ganzen Problemen, die sich abzeichnen? Oder wird durch alles in uns auch diese Erwartung neu geweckt und die Sehnsucht neu geweckt nach dem, was Gott tun wird? Auch nach dem neuen Himmel und der neuen Erde, die am Ende kommen werden. Und deshalb möchte uns der Bibeltext ganz neu aus unserer Vergesslichkeit, denken Sie nochmal an mich damals, aus unserer Vergesslichkeit über das eigentliche Glaubensziel herausholen und wieder zu einer lebendigen Erwartung führen. Das Schönste liegt immer noch vor uns. Und was wir in Offenbarung 21, Vers 1 bis 7 lesen, das sprengt einfach alles, was wir uns vorstellen können. Auch die schönsten Zeiten in der Vergangenheit. Und sogar noch das, was Gott im tausendjährigen Reich tun wird, was auch schon herrlich ist und unsere Vorstellungen sprengt. Aber Offenbarung 21 geht noch einmal einen Schritt weiter. Und dieser Abschnitt macht eben deutlich, das Schönste liegt nie hinter uns, sondern immer noch vor uns. Wir wollen jetzt in 4 Schritten durch diesen Text gehen und ich lese noch einmal diese 7 Verse, dass sie uns präsent sind. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden geben aus dem Quell des Wassers des Lebens umsonst. Wer überwindet, der wird alles ererben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Die Feiglingen aber und die Ungläubigen und mit Gräuel befleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Und jetzt gehen wir in 4 Schritten durch diesen Text. Das erste, eine unvorstellbare Herrlichkeit. Das zweite, eine unfassbare Wirklichkeit. Der dritte Schritt, eine unausschöpfliche Verheißung. Und der vierte Schritt, eine ungeheure Trennung. Zunächst der erste Schritt, eine unvorstellbare Herrlichkeit. Nun, was Johannes hier beschreibt, über das man so leicht hinweglesen kann, das ist bei genauem Betrachten aber so gewaltig, dass man aus dem Text sein Staunen geradezu heraushört. Und wir haben in Vers 2 diese Formulierung, und ich, Johannes, sah. Und das ist bemerkenswert. Sah, das finden wir 50 Mal in der Offenbarung. Aber diese Formulierung, und ich, Johannes, sei die Namenserwähnung, sah, das finden wir nur ganz am Anfang. In Offenbarung Kapitel 1 3-mal und wir finden es wieder in Offenbarung 2, 28. Und dieses und ich Johannes oder und ich Johannes sah, das gibt dem Zeugnis das Gewicht, das macht die Wichtigkeit dieses letzten Buches deutlich. Und nun taucht das auf, das einzige Mal zwischen Offenbarung 2 und Offenbarung 21 in unserem Text. Am Ende des Buches nochmal 22, im ersten Kapitel dreimal, aber jetzt in unserem Text. Und da wird deutlich, was Johannes hier sieht, das ist so unfassbar. Das ist so herrlich, das ist so überwältigend, dass er sagen muss, und ich, Johannes, sah. Schon im Alten Testament hat der Herr verheißen, dass es einen neuen Himmel und eine neue Erde geben wird. Das lesen wir in Jesaja 65, Vers 17 und Jesaja 66, Vers 22. Aber was uns dann in diesen Kapiteln beschrieben wird, das ist nicht die Neuschöpfung ganz am Ende, sondern das ist das tausendjährige Reich nach der Wiederkunft Jesu. Wir können das einmal so formulieren. Jesaja sagte, Gott schafft einen neuen Himmel und eine neue Erde, aber das war verhüllt. Genauso wie der Sentis völlig in Wolken oder in Nebel verhüllt sein kann. Und wir können sagen, das sind Berge, aber wir sehen diesen Berg noch nicht. Und Jesaja spricht dann vom tausendjährigen Reich. Aber die Neuschöpfung, wie sie uns in Offenbarung 21 und 22 gezeigt werden, waren zunächst noch für ihn verborgen. Eben, wir lesen dann von Menschen, die ein vorsintflutliches Alter bekommen in Jesaja 65. Wer mit 100 stirbt, wird ein Jüngling genannt werden. Unvorstellbar für uns. Wir lesen auch davon, dass es keine Kindersterblichkeit mehr geben wird. Aber es ist eben noch nicht die Neuschöpfung, von der wir in unserem Text lesen, was dann beschrieben wird. Und Johannes sieht einen neuen Himmel oder neue Himmel und eine neue Erde. Und diese Formulierung erinnert geradezu an das Schöpfungshandeln Gottes in 1. Mose 1. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Mit anderen Worten, es kommt am Ende zu einer völligen Neuschöpfung. Und diese Neuschöpfung ist die letzte Fertigstellung von dem Neuen, welches durch das vollkommene Werk und die Auferstehung Jesu begonnen hat. Und das erinnert geradezu an 2. Korinther 5, Vers 17. Daher, wenn jemand in Christus ist, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Und mit der Errettung, mit der Wiedergeburt bekommt ein Mensch das neue Leben. Aber die endgültige Trennung von alt und neu, von dem, was Christus in uns begonnen hat und von unserem Fleisch oder sündigen Wesen, die liegt noch vor uns, die kommt in der Vollendung. Und das Neue, was Christus begonnen hat, wenn es dann vom Alten geschieden ist, wird dann fertiggestellt mit dem Herrlichkeitsleib, demselben Auferstehungsleib, den unser Herr gehabt hat. Und dann als Letztes sagt uns die Bibel, kommt die Neuschöpfung, von der unser Text spricht. Es geht in Offenbarung 21 um einen neuen Himmel und eine neue Erde. Wichtig, dass wir das sehen. Keine Restauration der alten Materie. Das Wort, das hier für neu steht, das meint auch etwas qualitativ Neues. Und es ist ein göttliches Prinzip, dass das Alte nicht erneuert wird, sondern dass Gott etwas Neues schafft. Das Alte wird nicht verbessert, sondern Gott schafft etwas Neues. Ganz wichtig, diese Neuschöpfung entsteht nicht durch einen nachhaltigen Recyclingprozess unserer alten Erde, um das einmal so auszudrücken. Die neue Erde entsteht durch den Schöpfungsakt Gottes. Eine völlig neue Erde, ein völlig neuer Himmel, von dem die Rede ist. Und diese Schöpfung geht in ihrer Herrlichkeit sogar weit über das hinaus, wie die erste Schöpfung vor dem Sündenfall war. Obwohl es immer heißt, es war sehr gut. Im Hebräischen Topmeyov können Sie sich merken, wir sagen top. Es kommt zwar wahrscheinlich nicht daher, aber die erste Schöpfung war schon sehr gut, die war top. Aber die Neuschöpfung geht weit über das hinaus, wie die erste Schöpfung vor dem Sündenfall war. Und unser Text sagt, dass es eine Erde sein wird. Nicht eine virtuelle, luftleere Traumblase, sondern eine Schöpfung aus verklärter und ewiger Materie. Nun, wir staunen heute schon oft über die erste Schöpfung. Und das sollten wir auch viel mehr tun in so Zeiten, wo die Umstände nicht so leicht sind, dass wir einen Blick haben. Wir haben ja das Vorrecht, wir dürfen in einem wunderschönen Land leben und einen Blick haben für die Schöpfung, ob das die Jahreszeiten sind. Ich liebe den Frühling, wenn alles blüht. Ich liebe den Sommer, ich liebe den Herbst, wenn dann die Bäume sich verfärben. Und ich liebe den Winter, wenn möglichst viel Schnee liegt. Ich weiß, das lieben nicht alle, aber ich liebe es auf jeden Fall. Dass wir einen Blick haben für die Schönheit dieser ersten Schöpfung, obwohl sie schon zweimal gerichtet ist. Sündenfall und Sintflut. Staunen über Gottes Größe, obwohl die Schöpfung im Schatten der Vergänglichkeit steht. Die neue Erde übersteigt einmal alles, was wir uns heute beim Staunen über die Schöpfung vorstellen können. Ein neuer Himmel haben wir gelesen. Jesaja sagt neue Himmel. Und manche Ausleger begrenzen dies auf die Atmosphäre und auf den astronomischen Himmel. Es geht aber wohl um mehr. Es gibt ja auch Unterschiede unter bibeltreuen Auslegern, die aber niemals trennen dürfen. Das sage ich gleich dazu. Nach meiner Erkenntnis geht es hier auch um mehr. Obwohl der Wohnort Gottes Herrlichkeit ist, hatte Satan noch Zugang, bis er aus dem Himmel geworfen wurde. Das lesen wir beispielsweise im Buch Hiob. Oder denken wir an das Buch der Offenbarung. Und auch im Bereich der unsichtbaren Welt sind heute noch die Finsternismächte eine Realität. Gott aber wird auch einen neuen Himmel schaffen. Und das wird alles übersteigen, was wir uns vorstellen können. Nichts wird mehr an das Alte erinnern. Jetzt lesen wir in Vers 1, Neuschöpfung, dass es das Meer nicht mehr gibt. Es ist der eine oder andere von Ihnen da, dem wird es jetzt richtig wehmütig am Herz. Ja, was ist da mit meinem schönen Sommerurlaub am Meer? Und mit den wunderbaren Sonnenuntergängen, die wir dort genießen und so weiter. Wenn es das Meer nicht mehr gibt, schöne Strände und Küsteabschnitte und so weiter. Ich kann Ihnen von der Bibel her versichern, dass Sie auf der neuen Erde das Meer überhaupt nicht mehr vermissen. Alles wird viel schöner sein wie heute, auch ohne Meer und Sonnenuntergänge. Aber da stellt sich die Frage, warum gibt es das Meer nicht mehr? Das Meer entstand in 1. Mose 10 am dritten Schöpfungstag. Und damals waren die Ozeane noch kleiner wie heute. Ich sage gleich noch etwas dazu. Und es entstand durch Gottes scheidendes Handeln. Wir sehen das Wesen Gottes schon in der Schöpfung. Dreimal hat er geschieden, Licht und Finsternis, die Wasser über unter der Atmosphäre und das Meer von dem Land. Er kann keine Kompromisse eingehen. Gott ist heilig mit allem Bösen und Sündigen. Das wird schon im Schöpfungshandeln deutlich. Er hat geschieden zwischen dem Land und dem Wasser. In der Neuschöpfung, neue Erde, neuer Himmel, da ist keine Scheidung mehr nötig, weil der neue Himmel und die neue Erde endgültig von aller Finsternis geschieden sind. Ich komme noch darauf zurück. Und jetzt kommt das Nächste. Das Meer, ich habe Ihnen die schöne Seite genannt vom Meer, die ich auch liebe, aber das Meer erlebte durch das Gericht der Sintflut nochmal eine starke Vergrößerung. Und wir wissen, heute sind 75% der Erdoberfläche von Wasser bedeckt. Und somit steht das Meer auf dieser Erde bei allen schönen Natureindrücken, die es gibt, im Zusammenhang mit der Sünde und im Zusammenhang mit dem Gericht Gottes, das darauf gefolgt ist. Das hat in der Neuschöpfung keinen Raum mehr. Und das Meer ist auch ein Ort des Todes, im Zusammenhang mit Stürmen und mit Katastrophen. Und wir lesen ja in Offenbarung 20, Vers 13, wie das Meer seine Toten herausgibt zum Endgericht vor dem großen weißen Thron. Und Stürme und Tsunamis und Katastrophen, die mit dem Meer verbunden sind, sind auch Folgen der gefallenen Schöpfung. Und außerdem ist das Meer mit seinem Auf und Ab auch ein Bild für die von Gott und losgelöste und gegen Gott stehende Völkerwelt. Und das lesen wir in Jesaja 57, Vers 20. Da wird es verglichen mit dem Meer. Und aus dem Meer steigen auch die vier Tiere, die Weltreiche auf, in Daniel 7, in einer von Gott gelösten und gegen Gott stehenden Menschheit. Und auch das Tier in Offenbarung 13. Das Völkermeer bringt die gottlosen Weltreiche hervor. Und schließlich steht das Meer in einem Kreislauf mit dem Klima und dem Wetter auf dieser Erde. Gott hat die Oberhoheit, aber alles wird in der Neuschöpfung einmal ganz anders sein. Und so gibt es auch kein Meer mehr, welches an die erste Schöpfung erinnert, an die Sünde, an die Gottlosigkeit, an den Tod, an das Gericht Gottes, das damit verbunden ist. Ich sage nochmal für alle Meeresliebhaber, Jesaja 65, 17. Man wird es frühere nicht mehr gedenken, sind sie getrost. Und sie, der erste Himmel und die erste Erde, werden einem nicht mehr in den Sinn kommen. Es wird viel, viel schöner und herrlicher sein. Viel realer, wie wir heute meinen. Und zu einer Erde gehören auch Bäume, Pflanzen, Tiere, Lebenswasser, aber in einer ganz anderen Form, wie wir das heute kennen. Und durch die Neuschöpfung noch ins Staunen versetzt, gerät Johannes in Vers 2 noch mehr ins Staunen. Er sieht das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabsteigen. Und zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Nun hat das irdische Jerusalem, das heutige Jerusalem, auch noch eine große Zukunft. Da wird es auch noch gewaltige Veränderungen geben bei der Wiederkunft Jesu und dann im messianischen Königreich. Es steht in einem untrennbaren Zusammenhang mit Gottes Handeln in der Heilsgeschichte auf dieser Erde, das heutige Jerusalem. Das himmlische Jerusalem oder das Jerusalem droben, wie Paulus es in Galater 4, 22 nennt, müssen wir aber klar von dem heutigen Jerusalem unterscheiden. Es ist ebenso neu wie der neue Himmel und die neue Erde und nicht ein verbessertes Update. Alle, die mit Computer zu tun haben, wissen übrigens, dass Updates oft gar nicht so gut sind bei der Verbesserung. Aber ihr versteht, was ich meine. Nicht ein verbessertes Update oder eine Weiterentwicklung des Alten. Das neue Jerusalem ist auch kein vergeistlichtes Luftschloss. Das ist eine reale Stadt aus göttlicher, himmlischer, unvergänglicher Materie. Und wenn man die Maße aus Vers 16 umrechnet, das kommt nach unserem Text, dann hat das würfelförmige neue Jerusalem eine Kantenlänge würfelförmig von 2200 Kilometern. Und damit Sie sich das etwas besser vorstellen können, die Luftlinie zwischen Berlin und Sotschi in Südrussland an der Ostküste des Schwarzen Meeres, das sind etwa 2200 Kilometer, die Kantenlänge des himmlischen Jerusalems. Und es ist genauso hoch, so breit, so lang, so hoch, lesen wir. Das Weltall kommt heute ab dem Meeresspiegel gemessen etwa nach 100 Kilometern. Wenn man über allen Schichten raus ist, kann man sagen, 2200 Kilometer umgerechnet in die heutigen Maße. Und vielleicht verstehen Sie jetzt das Wort unseres Herrn besser, Johannes 14, Vers 2. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt, ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Bitte vergeistigen wir nicht immer alles, wenn es auch eine geistliche Bedeutung hat. Das ist eine himmlische Realität, wie uns Vers 5 bestätigt. Eine Realität, die alles sprengt, was wir heute kennen. Und vor lauter Staunen muss Johannes in Vers 5 daran erinnert zu werden, aufzuschreiben. Nun, die Lehrer mussten mich als daran erinnern, aufzupassen, weil ich so verträumt war. Es war nicht das Staunen. Aber Johannes muss erinnert werden, aufzuschreiben, weil er so staunt über diese Herrlichkeit, die er gesehen hat. Zu einer Stadt, das wissen wir, gehören Einwohner, sonst ist keine Stadt. Da gehört Leben dazu, da gehört Gemeinschaft. Und im himmlischen Jerusalem, da wird die vollendete Gemeinde sein. Da wird das errettete Israel sein. Da werden die Heiligen aus allen Zeiten leben, auch aus der Zeit des tausendjährigen Reiches. Und da werden Milliarden von Engeln sein. Und die Gemeinde ist ja die Braut des Lammes. Und sie wohnt im neuen Jerusalem. Und deshalb ist das neue Jerusalem geschmückt wie eine Braut für ihren Bräutigam. Und damit kommen wir zum zweiten Schritt, eine unfassbare Wirklichkeit. Jetzt hört Johannes eine laute Stimme aus dem Himmel. Und was er hört, beginnt mit einem Siehen. Und jetzt zitiere ich Gerhard Mayer dazu. Er schreibt, der Ausruf, siehe da, muss auf irgendetwas deuten, das der Seher mit seinen geistigen Augen wahrnehmen kann. Mehr noch. Nach dem Zusammenhang handelt es sich nicht nur um ein pneumatisches, also geistliches Erlebnis, sondern um eine Realität in der neuen Schöpfung, also um etwas, das sich nach Bengels Worten in der Tat äußert. Und jetzt wird Johannes in seinem ganzen Staunen auf etwas Besonderes aufmerksam gemacht. Siehe, das Zelt, der Wohnort Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk oder seine Völker sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Vor dem Sündenfall hatten Adam und Eva Gemeinschaft mit Gott im Garten Eden. Aber Gott wohnte nicht auf dieser Erde, sondern im Himmel. Und wir wissen, Gott ist allgegenwärtig. Psalm 139, es gibt keinen Ort, an dem wir uns vor der Gegenwart Gottes verbergen könnten. Aber er wohnt nicht in diesem Sinn, wie wir das hier lesen, auf der Erde. In der Stiftshütte wohnte die Gegenwart Gottes unter seinem Volk. Die Wolkensäule, die vor Israel war, die in die Stiftshütte kam, die in den ersten Tempel kam. In den zweiten Tempel kam sie in Person, in Christus. Deshalb haben wir dort keine Wolke bei der Einweihung. Da kam Gott selbst in den zweiten Tempel. Jedes Mal, wenn Jesus im zweiten Tempel war, war Gott gegenwärtig gewesen. Aber weder in der Stiftshütte noch im Tempel war Gott als solche sichtbar. In Jesus in Menschengestalt. Aber nicht der Vater und die ganze Herrlichkeit Gottes. In Hesekiel 10 lesen wir, wie die Herrlichkeit Gottes den ersten Tempel verlassen hat. Damals wegen der Sünde seines Volkes. Und im Tempel, in der Stiftshütte, durften die Priester ihm nahen und nur einmal im Jahr am Yom Kippur, am großen Versöhnungstag, in das Allerheiligste eintreten. Heute nimmt der Herr Jesus durch seinen Geist Wohnung in seinen Kindern. Das lesen wir in Johannes 14, Vers 23. In der Neuschöpfung wird er aber einmal sichtbar und für immer unter ihnen wohnen. Und das Ziel der Heilsgeschichte ist nicht nur, dass er mit allem zum Ziel kommt, wenn ich das einmal so sagen darf, sondern dass er für immer sichtbar und ewig unter den Seinen wohnt. Unter den Menschen, die das Lamm Gottes mit seinem Blut für Gott erkauft hat, um Offenbarung 5 zu zitieren. Und das wird uns, dass wir uns nach dem Himmel sehnen, Entschuldigung, dass wir uns nach dem Himmel sehnen, das ist sehr verständlich. Und am meisten sehnen wir uns nach der Entrückung, wenn es uns nicht so gut geht, wenn Probleme da sind. Habe ich auch schon manchmal gedacht, Herr, wie schön, wenn jetzt gerade die Entrückung wäre. Dann ist die Sehnsucht ganz groß, dann sehnen wir uns danach. Das ist verständlich. Aber dass Gott sich danach sehnt, einmal sichtbar unter den Seinen zu wohnen, um für immer untrennbare Gemeinschaft mit ihnen zu haben, das können wir nicht fassen. Das letzte Ziel seines Handels. Und da muss man sagen, das haut einem einfach um, wenn man das hier liest. Was für eine Liebe, was für eine Gnade, die da dahinter steht. Wie zentral, erstaunlich und wichtig das ist, sehen wir an der Betonung. Es steht nicht nur da, dass sein Wohnort unter den Menschen ist, schon das sprengt alles. Es wird weiter betont, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk oder seine Völker sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und dann gibt es auch keine interreligiöse Diskussionen mehr. Mit Vers 8 in unserem Text ist das sowieso erledigt. Zum letzten Mal werden hier in der Bibel Tränen erwähnt. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und zu diesen Tränen gehören auch die ganzen unverstandenen, schmerzhaften, schweren Wegführungen im Leben von Kindern Gottes. Und wie viel Tränen wurden und werden diesbezüglich durch die ganze Bibel geweint. Und auch bei uns. Tränen an offenen Gräbern. Tränen aus Schmerzen. Tränen über schwere Wegführungen Gottes, über Krankheit. Tränen über uns selbst, über das eigene Versagen in der Nachfolge. Tränen, die wir auf den Knien über andere Menschen vergossen haben. Tränen, die Eltern auf den Knien für ihre Kinder vergossen haben. Er wird sie abwischen. Und alles wird in ein Staunen und anbetend übergehen, wie wunderbar seine Pläne waren und wie vollkommen er alles gemacht hat. Alles Vergangene ist dann endgültig vorbei, so wie ich es schon in Jesaja 65, 17 zitiert habe. Ich lese es nochmal. Denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde, sodass man an die früheren nicht mehr gedenken und sie nicht mehr in den Sinn kommen werden. Wir lesen in Offenbarung 21, 4, und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz werden mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und ich sage es nochmal, Gott verändert nicht das Alte, sondern er schafft etwas Neues. Kein Tod, keine Vergänglichkeit, kein Geschrei. Und ich zitiere nochmals Gerhard Mayer, die Lexikas geben dafür mehrere Übersetzungsmöglichkeiten an. Geschrei von Aufgeregten, Angstgeschrei, Jammerrufe, Hilferufe zu Gott. All das wird es in der Neuschöpfung nicht mehr geben. Das haben wir ja sogar in den Psalmen. Aber in der Neuschöpfung gibt es das nicht mehr. Und schließlich, kein Schmerz wird mehr sein. Da geht es jetzt nicht nur um seelische und körperliche Schmerzen, die gehören auch dazu. Das Wort bedeutet auch, keine Mühe wird mehr sein, keine Mühsal wird mehr sein, keine Qual wird mehr sein, kein sich abmühen mehr. Keine Anstrengung, die unsere Kräfte fordert und erschöpft. Wir wissen, all das ist eine Folge des Sündenfalls. Auch wenn wir errettet sind, die Kräfte können erschöpft werden. Und die Bibel hat gesagt, für die Frau, Folge des Sündenfalls, Mühsal, Angst, Schmerzen bei der Schwangerschaft und Geburt. Und für den Mann die kräfteraubende, erschöpfende Arbeit, bis hin zum Herzinfarkt, auf dem verfluchten Erdboden mit Dornen und Disteln. Tun wir das nicht nur auf körperliche Arbeit. Jede Form von Arbeit erschöpft. Und alle Arbeit, auch wenn wir dem Herrn dienen, ist, solange wir noch auf dieser Erde sind, eine kräfteraubende Arbeit. Und auch der Dienst für den Herrn, die Nachfolge Jesu, kann mit vielen Enttäuschungen und Schmerzen verbunden sein. Lass mich das hier einflechten. Paulus schrieb den zweiten Korintherbrief, als er etwa um die 60 Jahre alt war. Und er schreibt in diesem Brief von seinem irdischen Zelthaus, das abgebrochen wird. Jeder, der alt ist und gute Kräfte hat, soll sich von Herzen freuen. Aber Paulus schreibt von seinem Zelthaus, das abgerieben wird. Und er schreibt noch mehr davon in diesem zweiten Korintherbrief, wie er aufgerieben wird im Dienst für den Herrn. Und auch das gehört mit dazu. Was hat Paulus erlebt an Leiden, an Schmerzen, an Folgerungen? Er muss von Narben übersät gewesen sein, wenn wir die Bibel wörtlich nehmen. An Ängsten, an durchwachten Nächten, in denen er kein Auge zubekommen hat. An Gefahren, denen er ausgesetzt war. Was hat er alles erlebt in seinem Dienst? Und das ist ihm auch körperlich an die Substanz gegangen. Und dann kommt in Vers 5 zum zweiten Mal ein Siehe. Es wird keinen Schmerz mehr geben. In Vers 3 steht es im Zusammenhang mit dem Wohnen Gottes unter den Seinen. Hier heißt es nun zum zweiten Mal in unserem Text, siehe, wir können übersetzen, Achtung, aufgepasst. Und jetzt geht es um Gottes Handeln. Siehe, ich mache alles neu. Ob das heute das Leben aus Gott ist, ob das einmal der Auferstehungsleib ist, der auf jeden Jesus-Nachfolger wartet, oder die Neuschöpfung. Alles hat seinen Grund allein in Gottes neuschaffendem Handeln. Nicht in einer Transformation der Menschheit und der Aufrichtung des Reich Gottes durch die Christen, wie man das heute halt sieht, des sichtbaren Reich Gottes. Auch nicht, indem wir diese Schöpfung erhalten und verbessern und konservieren können und die Probleme irgendwie in den Griff bekommen. Leider beginnen auch Teile des Evangelikalismus immer mehr auf der Zeitgeistwelle zu surfen. Die Neuschöpfung und alles, was damit zusammenhängt, ist allein und ausschließlich Gottes Handeln. Nur er kann Neues machen. Und dabei ist das alles ganz real und nicht nur symbolisch oder geistlich zu verstehen. Und deshalb soll Johannes das aufschreiben, weil es wahrhaftig ist und weil es gewiss ist. Wir können sagen, weil das felsenfest und bombensicher ist, was er hier sieht. Und damit kommen wir zum dritten Gedanken, eine unausschöpfliche Verheißung. Für uns liegt das noch in der Zukunft. Und wir lesen in unserem Text, bei Gott ist es schon geschehen. Er steht über Raum und Zeit. Er ist der Anfang und das Ende und das Alpha und Omega, der erste und letzte Buchstabe des griechischen Alphabets. Und Johannes steht immer noch staunend da. Und da kommt diese unausschöpfliche Verheißung in Vers 6 und 7. Ich will dem Dürstenden geben aus der Quelle des Wassers des Lebens umsonst. Gehen wir zurück ins Johannesevangelium. Der Frau am Jakobsbrunnen in Johannes 4 hat der Herr gesagt, dass er lebendiges Wasser gibt, das sie nicht mehr dürsten lässt. In Ewigkeit. In Johannes 6 spricht er davon, dass die, die an ihn glauben, nicht mehr dürsten. Und in Johannes 7 lädt er die Dürstenden ein, zu sich zu kommen und zu trinken. Er stillt den Lebensdurst schon heute. Und bei ihm gibt es das Leben in Fülle oder Überfluss, wie das in Johannes 10, Vers 10 steht. Und trotzdem sind wir heute noch nicht am Ziel, sondern immer noch auf der Durchreise. Und der Weg in der Jesus-Nachfolge kann für uns sehr steil und steinig sein. Wir haben es gehört, Tränen, Tod, Leid, Geschrei, Schmerzen, all das ist ein Bestandteil auch noch des Lebens in der Nachfolge Jesu. Pfarrer Wilhelm Busch hat seine beiden Söhne verloren und er kam über den Verlust seiner beiden Söhne niemals hinweg. Der eine als Säugling, der andere an der Ostfront als Bluter eingezogen und ein verblutet gläubiger junger Mann. Und er kam über den Verlust seiner Söhne nie weg. Und ein Freund sagte ihm seelsorgerlich: Wilhelm, wenn du nicht drüber kommst, musst du drunter bleiben. Und das hat Wilhelm Busch befolgt. Und er hat dann gesagt, wie Gott mit zerbrochenen Stäben arbeitet. Und dann hat Busch einmal gesagt: Ja, Christen haben einen Trost, und doch bleibt der Schmerz. Versteht ihr, das ist die Realität, in der wir heute noch leben. Ein letzter Durst, der bleibt, obwohl wir in Jesus die ganze Erfüllung haben. Aber dann wird der Durst, die letzte Sehnsucht, der letzte Schmerz für immer gestillt sein. Und wir werden nie wieder dürsten, sondern das Wasser des Lebens haben. Und zugleich werden wir aus der Quelle des Lebenswassers trinken. Das ist für uns scheinbar ein Widerspruch. Aber das ist kein Widerspruch, wir werden das sehen. Wir werden nie wieder dürsten und aus dem Lebensquelle trinken. Und das können wir uns heute noch gar nicht vorstellen. Es gibt in der Neuschöpfung Wasser und einen Fluss, der fließt. Das lesen wir auch in Offenbarung 22. Aber nicht mehr in dieser irdisch vergänglichen Form, wie wir das heute kennen. Der Lebensdurst wird für immer gestillt sein. Das ist noch nicht alles. Gott gibt das Wasser aus der Quelle des Lebens umsonst. Es kann sich nicht verdient werden. Es kann sich nicht erarbeitet werden. Er gibt es allein um Jesu willen, weil Jesus alles für uns getan hat. Keinen Durst mehr in alle Ewigkeit. Das ist eine unausschöpfliche Verheißung. Und schon in Offenbarung 7 lesen wir dies in Bezug auf die Überwinder, die aus der großen Trübsal kommen. Ob es die neue Erde und der neue Himmel ist, das Wohnen Gottes unter seinem Volk, der endgültige Schlussstrich unter alles Vergangene, das Wasser des Lebens umsonst. Alles ist allein in Gottes Handeln und in seinem Entschluss begründet. Er schenkt es den Seinen, weil er für immer und ewig Gemeinschaft mit ihnen haben möchte. Und diese Verheißung geht in Vers 7 weiter. Wer überwindet, der wird alles ererben, und ich werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn sein. Als Johannes damals die Offenbarung empfing, da waren die Gemeinden in Asien unter Druck durch den römischen Kaiser Domitian, der göttliche Verehrung gefordert hatte als der höchste Herr Kyrios. Und die Christen, die Gemeinden haben ihm das verweigert. Sie sind keinen Kompromiss eingegangen. Und trotzdem standen manche Gemeinden in der Gefahr, jetzt unter dem Druck, falsche Kompromisse einzugehen mit dem gottlosen Umfeld, dass der Druck etwas abnimmt. Teilnahme an Götzenfesten, sexualethische Fragen. Und die Gefahr, unter dem Druck auf diesen Gebieten Kompromisse zu schließen, war groß gewesen in einer interreligiösen Gesellschaft damals und auch einer ethisch diversen Gesellschaft. Und da hinein gibt Gott die Verheißung für die Überwinder, für die, die den Sieg behalten, die unbeirrt an Jesus und sein Wort glauben und sich nicht mitreißen lassen. Und wie wichtig ist das für uns heute? Es zeichnen sich genau dieselben Grundstrukturen ab wie damals. Eine Gesellschaft, eine Gesetzgebung, die ethische, widergöttliche Werte als absolut setzt und so den Glauben zerstören möchte. Eine grenzenlose Toleranz, die jeden Wahrheitsabspruch ablehnt. Und mehr auch Freiheiten der Einzelnen, die beschnitten werden und wo man sich einem Gesamtsystem unterwerfen soll. Wer überwindet, wer den Sieg behält, wer bei Christus bleibt und sich an Christus und sein Wort festklammert, der wird alles ererben. Und dann kommt noch einmal diese unfassbare Verheißung, und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Und der Sohn, der Titel Sohn steht ja normal für Jesus. Die Überwinder werden an Jesus teilhaben und mit ihm regieren. Und einmal mit ihm herrschen, wie wir das in Offenbarung 2 und 3 lesen. Und er ist trotzdem der Herr und wir seine Knechte. Aber er gibt uns Anteil an seinem ganzen Reichtum. Noch etwas, den Sieg behalten, das sind keine frommen Navy Seals, die jeder Schwierigkeit gewachsen sind, so eine Elitegruppe. Das sind nicht die, die sagen, ja, ich kann für mich die Hand ins Feuer legen, das wäre grundverkehrt. Das sind solche, die wissen, wie abhängig sie von der Gnade und Bewahrung ihres Herrn sind und wie schwach sie in sich selbst sind und sich deshalb ganz auf ihn und seine Bewahrung verlassen. Nur er kann uns festhalten, nur er kann uns die Kraft schenken, den Sieg zu behalten, Christus treu zu sein. Und damit kommen wir zum letzten, eine ungeheuerliche Trennung. Wir haben jetzt diese gewaltige Verheißung gehört für die Überwinder in Vers 7, die inmitten der schwierigsten Anfechtungen und Umstände sich an Christus und seine Bewahrung halten. Die wissen, wie wir es vorher im Lied gesungen haben, er muss mich festhalten, weil mich festhält deine starke Hand. Nicht, weil ich so stark bin, sondern weil deine starke Hand mich festhält. Und Vers 8 beginnt genau mit dem Gegenteil. Die Feiglingen oder Feigen aber, man kann auch Furchtsamen übersetzen. Und dabei geht es jetzt nicht darum, dass uns als Jesus-Nachfolger auch wirklich Furcht und Angst packen kann. Das hat Paulus auch gepackt. Davon spricht er im 2. Korintherbrief. Und der Herr Jesus hat uns ja gesagt in Johannes 16, 33, in der Welt, da kommt ihr unter Druck, da werdet ihr gequetscht, da kann es euch richtig Angst und Bange werden. Das ist jetzt nicht um das, was es hier geht. Es geht um etwas anderes. Die Feigen schrecken davor zurück, sich zu Christus zu bekennen. Und für die Feigen ist das Irdische wichtiger als das Himmlische. Und sie surfen lieber auf dem Mainstream und suchen den Kompromiss, wie zu Gott und den Überzeugungen in seinem Wort zu stehen. Sie suchen ihre ganze Erfüllung nur im Irdischen und heute. Und der Glaube an Jesus und die Bibel ist für sie eine biegsame Theorie, die immer der eigenen Lebenswirklichkeit angepasst wird und die man immer dem Umfeld anpassen kann, in dem man gerade lebt. Es sind aber nur die Ersten in der Aufzählung. Es geht weiter mit Ungläubigen, mit Gräuelbefleckten oder Frevler, Mörder, Unzüchtigen, Zauberern, Götzendiener ohne alle und alle Lügner. Es geht weiter mit Menschen ohne die vergebende Gnade Gottes, ohne Umkehr, ohne das neue Leben. Ich habe vorhin davon gesprochen, dass die erste Schöpfung, dass es in der ersten Schöpfung eine Scheidung gab. Gott schied zwischen Licht und Finsternis, zwischen Wasser über und unter der Atmosphäre und zwischen Land und Wasser. Und diese Scheidung fand noch vor dem Sündenfall statt und macht deutlich, dass ein heiliger Gott keine Kompromisse mit der Sünde und dem Widergöttlichen eingehen kann. Der neue Himmel und die neue Erde, dort gibt es keine Scheidung mehr. Alles ist unantastbar göttlich und herrlich, sondern die Scheidung, das lesen wir in Vers 8, findet außerhalb statt. Gegenüber dem Feuersee, der mit Schwefel brennt, dem zweiten Tod. Das ist am Ende dieses Textes eine ungeheuerliche Trennung, die hier deutlich wird. Die verlorenen Menschen werden nicht ausgelöscht, sie werden nicht vergehen, sie werden leben, ohne jemals Erfüllung zu haben, in ewig seelischer Qual, getrennt von Gott. Und das Erschütternde ist, das die Offenbarung mit dieser Trennung ändert. Auch in Kapitel 22, Vers 15 wird sie noch einmal aufgegriffen. Und damit schließt die Bibel den Gedanken an ein Happy End im Sinn einer Allversöhnung aus. Auf der anderen Seite macht Gott alles neu. Er kommt mit den Seinen zu seinem Ziel. Und das können wir uns noch gar nicht vorstellen. Und auf der anderen Seite dieser unauslöschliche Feuersee, der zweite Tod. Und ich zitiere dazu James Allen, er schrieb: Weit entfernt von der Glückseligkeit der neuen Gemeinschaft auf der neuen Erde wird eine Gemeinschaft sein, die Zustände wird erdulden müssen, die sie durch ihr eigenes Leben auf der Erde verdient hat. Jedes dieser schrecklichen Worte beschreibt den Charakter der Menschen, die sich selbst für den Feuersee bereitet haben. Sündige Taten können vergeben werden und dem Sünder wird Erbarmen ohne Grenzen angeboten. Aber sündige Taten werden zu sündigen Gewohnheiten, diese formen den Charakter und die Ernte ist ein ewiges Geschick, wenn keine Gnade, keine Vergebung in Anspruch genommen wird. Und das ist der furchtbare Ernst von Gottes kommendem Gericht. Und dieser Ernst sollte uns wachrütteln und auch davor bewahren, irgendwo Gottes Wort und Willen aufzuweichen oder den heutigen Maßstäben anpassen zu wollen. Wenn es um die Scheidung von Licht und Finsternis, von Heilig und Sünde geht, kennt Gott keine Kompromisse. Und die Frage ist nicht, ob uns das passt oder nicht, oder ob man das heute gerne hört oder nicht. Die Frage ist, ob wir Gottes Wort glauben und ob wir den Herrn fürchten. Zugleich ist aber die Einladung aus Vers 6 zum Wasser des Lebens auch ein Auftrag für uns heute. Dass Menschen, die fernab von Gott leben, wie wir das in Vers 8 gelesen haben, jetzt die heute leben, die der ewigen Verdammnis entgegensteuern, dass sie Jesus als die Quelle der Gnade und der Vergebung und den, der alles neu schaffen kann, kennenlernen und dass sie errettet werden. Und unser Wohlstand und die Toleranzgesellschaft sind eine Gefahr, dass wir nicht mehr so richtig den verbundenen Ernst für die Einzelnen damit erkennen. Ewig gerettet oder ewig verloren. Ich habe Ihnen am Anfang erzählt von meiner Beschäftigung mit nebensächlichen Dingen und diesem ganz besonderen Aufnahmetermin für den Posaunenchor, und mich so mit Nebensächlichkeiten beschäftigt habe, dass ich es vergessen hatte. Wir stehen heute durch den Wohlstand der vergangenen Jahrzehnte und das damit verbundene Lebensgefühl in der Gefahr, das eigentliche Ziel, die kommende Herrlichkeit Gottes, aus den Augen zu verlieren. Und heute Morgen soll uns ein Ansporn sein, dass wir uns ganz neu damit beschäftigen und bewusst sind, dass das Schönste nie hinter uns liegt, wenn wir zu Jesus gehören, sondern dass das Schönste immer noch vor uns liegt. Und wenn wir nicht zu Jesus gehören, und ein Leben kann ganz schlimm verlaufen, das wollen wir nicht irgendwie kleinreden oder verharmlosen, aber wer nicht zu Jesus gehört, für den liegt das Schlimmste nie hinter ihm, sondern noch das Schlimmste vor ihm. Ewig getrennt sein von Gott. Wir haben 4 Dinge in diesem Text gesehen. Eine unvorstellbare Herrlichkeit. Gott wird einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, die miteinander vereint sind. Dann eine unfassbare Wirklichkeit. Es wird nur noch göttliche Erfüllung geben. Der Lebensdurst wird für immer gestillt sein. Eine unausschöpfliche Verheißung. Die unfassbare Wirklichkeit war jetzt ein Fehler. Er wird unter den Seinen für immer wohnen und sie werden sein Volk sein. Und dann eine unausschöpfliche Verheißung. Nur noch göttliche Erfüllung. Der Lebensdurst wird für immer gestillt sein. Kein Schmerz, kein Geschrei, nichts mehr. Und eine ungeheure Trennung. Fernab und unerreichbar von der Neuschöpfung ist der nimmer verlöschende Feuersee. Der Ort, wie die Bibel sagt, für die Feigen, die Ungläubigen mit Gräuel befleckten Mörder, Unzüchtigen, Zauberer, Götzendiener und Lügner. Und erinnern wir uns in dieser schwieriger werdenden Zeit bewusst daran, das Schönste liegt nicht hinter uns, sondern das Schönste liegt immer noch vor uns. Und ich schließe mit Vers 7, wer überwindet, der wird alles ererben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Wir beten. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort, das die Wahrheit ist. Und wir danken dir für dich selbst, dass du dich durch dein Wort uns geoffenbart hast, dass du uns den Vater geoffenbart hast. Danke, dass wir dich kennen dürfen. Danke für deine Gnade, für deine Vergebung. Hab Dank dafür, dass alles allein in dir begründet ist. Hab Dank für den Reichtum, den wir heute schon in dir haben. Aber hab Dank dafür, dass das Schönste immer noch vor uns liegt. Und Herr Jesus, wir wollen dich bitten, mach uns zu Menschen in der Zeit, in der wir leben, mit allen Umbrüchen, mit allen Schwierigkeiten, die da sind, die den Blick nach vorne richten und sie darauf freuen, darauf ausgerichtet sind, bis du mit allem zum Ziel gekommen bist. Hab Dank, dass wir einmal für immer und ewig bei dir sein dürfen, im neuen Himmel und auf der neuen Erde. Amen.